Ja, schönen guten Morgen miteinander. Freue mich, dass ihr da seid. Freue mich, dass ich auch heute wieder hier stehen darf, um ein bisschen von dem weitergeben zu dürfen, ja, was mir der Herr aufgezeigt hat. Und jetzt hoffen wir, dass das mit meiner Präsentation, ja, wunderbar, hat geklappt. Wir wollen weitermachen in unserer Josefsgeschichte. Wir haben ja beim letzten Mal das Thema gehabt, Josef, unter der Rubrik, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich für euch hergesandt. Und auch heute wollen wir das in diesem Fall so betrachten. Beim letzten Mal haben wir drei Schwerpunkte gehabt. Das erste Mal, das verkorkste Familien oder die verkorkste Familiengeschichte von Josef und Jakob und seinen Söhnen mit Hass, mit Neid. Und doch haben wir gesehen, dass sich das Ganze als Gottes Bundesgeschichte für sein bleibendes Volk herauskristallisierte. Aber nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für die übrige Menschheitsgeschichte. Eine Geschichte, ja, die mit Zank, mit Streit, mit Zwietracht begann, enthüllte sich als Gottes Vorhersehung, als Gottes prophetischen Heilsplan für uns. Einen Plan, ja, der noch über die Zeit hinausgeht. Die Josefsgeschichte ist allerdings auch eine Geschichte, die sich sagenhaft als Lektüre liest mit wunderbaren Bildern auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Und die Josefsgeschichte zeigt uns auf, da ist ein junger Mann, der in vollkommener Abhängigkeit von Gott lebt und uns daher ein strahlendes Beispiel ist, auch für unser Alltagsleben. Auch heute wollen wir im zweiten Teil die Josefsgeschichte im Überblick uns anschauen, quasi aus der Vogelperspektive. Ich muss daher auch ein bisschen voraussetzen, dass wir alle, ich gehe mal davon aus, auch die Josefsgeschichte zumindest im Groben kennen. Und wie beim letzten Mal geht es mir dabei primär um drei Punkte. Der Heilsplan Gottes, den wir an Josef erkennen können. Die Bilder auf unseren Herrn und Heiland Christus. Und was bedeutet das für mich persönlich? Wir haben die Geschichte Josefs in vier Phasen gegliedert. Die erste war in Kanaan, der geliebte Sohn des Vaters. Zweite, Sklave und Gefangener. Soweit sind wir das letzte Mal gekommen. Und heute machen wir weiter in Herrscher über Ägypten und dann Herrscher über Ägypten und Israel. Beim letzten Mal haben wir dort geendet, wo er die Träume des Mundschenks und die Träume des Bäckers deutete. Und es ist genauso geschehen. Der Bäcker wurde hingerichtet, der Mundschenk kam wieder in seine Arbeit beim Pharao. Und jetzt sind 2 Jahre vergangen. Obwohl er zu dem Mundschenk gesagt hat, denke an mich, hat er ihn erstmal komplett vergessen. 2 Jahre sind vergangen und nun hat der Pharao einen Traum. Und das lesen wir in 1. Mose 41. Es geschah aber am Ende von 2 vollen Jahren, da träumte der Pharao. Und siehe, er stand am Strome. Und siehe, aus dem Strom stiegen 7 Kühe herauf, schön von Aussehen und fett an Fleisch, und sie weideten im Rindgras. Und siehe, 7 andere Kühe stiegen nach ihm aus dem Strom herauf, hässlich vom Aussehen und mager an Fleisch. Und sie stellten sich neben den Kühen am Ufer des Stroms. Und die Kühe, die hässlichen von Aussehen und mager an Fleisch waren, fraßen die 7 Kühe, die schön von Aussehen und fett am Fleische waren. Da erwachte der Pharao, und er schlief wieder ein und träumte zum 2. Mal. Und siehe, 7 Ähren wuchsen auf an einem Halme, fett und schön. Und siehe sieben Ähren, mager und vom Ostwind versenkt, sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die 7 fetten und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao, und siehe, es war ein Traum. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist voller Unruhe, und er sandte hin und ließ alle Wahrsager, Priester Ägyptens und alle Weisen rufen, und der Pharao erzählte ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete. Ja, der Pharao träumte, und ich will mal sagen, die ganze akademische Welt der damaligen Zeit kommen zum Pharao und werden gerufen und sollen ihm den Traum deuten. Und sie kriegen es nicht hin. Und wenn wir uns den Text anschauen, dann fällt uns was ganz Besonderes auf. Eine Art und Weise, wie Gott immer wieder aufs Neue versucht, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Denn was träumt der Pharao? Der Pharao träumt von Dingen, die für ihn elementar wichtig sind. Er steht an einem großen Strom. Der Nil war ein Heiligtum damals für die Ägypter. Denn vom Nil haben sie sich ernährt. Die Rinder, sie waren auch heilig den Ägyptern. Und auch sein anderer Traum über die Ähren, das brachte dem Land Ägypten den Reichtum. Im alten Rom hat man gesagt, Ägypten ist das Brot für Rom, weil sie von dort diese Nahrung erhalten haben, die Gerste, Hafer und so weiter. Also Gott versucht immer wieder, die Menschen da zu erreichen, da abzuholen, wo es ihnen wichtig ist. In dem Fall, dem Pharao, großer Strom, die Kühe und die Ähren. Interessant ist, auch bei dem Mundschenk war das doch so. Der Mundschenk träumt von was? Von Weinreben. Und der Bäcker hat von was geträumt? Er träumte von einem Korb voller Brot. Gott gebraucht Symbole, die den betroffenen Menschen wichtig sind. Und dadurch erregt er ihre Aufmerksamkeit. Und das ist ein Prinzip, das wir bei Gott immer wieder finden. Was hat der Apostel Paulus gesagt? Ich bin den Juden ein Jude und den Heiden was? Ein Heide. Er holt sie da ab, wo sie sind. Und das ist wichtig auch für uns. Wenn wir Menschen das Evangelium nahe bringen wollen, dann können wir sie natürlich totschlagen mit irgendwelchen biblischen Weisheiten und Schlagwörtern, die sie vielleicht gar nicht begreifen. Nein, ich muss sie da abholen, wo sie stehen. Ich muss mir Gedanken darüber machen, was für ein Mensch habe ich vor mir? Was ist dem wichtig? Und wie kann ich ihm hier in dieser Situation, klar, durch das Wort weiterhelfen, aber ich muss ihn abholen, wo er steht. Und nicht meinen, ich müsste all meine Weisheit über ihn ausleeren, und dann wird er es schon begreifen. Gott zeigt dem Pharao Symbole auf, die ihm wichtig sind. Aber niemand von den Weisen kann es deuten. Jetzt könnt ihr sagen, Hajo, was hast du uns jetzt erzählt? Hat doch nichts geholfen. Warum hat es nicht geholfen? Weil es nicht in ihr religiöses Denken hineingepasst hat. Darum konnten die Weisen das nicht weitergeben und es nicht erklären. Und in diesem Zusammenhang, da erinnert sich der Mundschenk, Moment, da war doch ein Hebräer im Gefängnis. Der kann doch Träume deuten. Und das führt dazu, dass Josef vom Pharao gerufen wird und vor ihn hingestellt wird. Und er war es dann auch, der dies deuten konnte. Und da lesen wir, da sprach Josef zum Pharao: Der Traum des Pharaos ist einer. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Die sieben schönen Kühe sind 7 Jahre und die 7 schönen Ähren sind 7 Jahre. Nur ein Traum ist es. Die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen hinaufstiegen, auch sie sind 7 Jahre. So auch die 7 leeren, vom Wurstwinde versenkten Ähren. Es werden 7 Jahre der Hungersnot sein. Das ist das Wort, das sich zu dem Pharao geredet hat. Gott hat dem Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, 7 Jahre kommt großer Überfluss. Entschuldigung, 7 Jahre kommen, großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land Ägypten. Nach ihnen aber werden 7 Jahre der Hungersnot aufkommen und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein. Und die Hungersnot wird das Land erschöpfen und man wird nichts mehr von dem Überfluss im Land erkennen, angesichts dieser Hungersnot danach. Denn sie wird sehr schwer sein. Und dass der Traum sich für den Pharao 2-mal wiederholte, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägyptens. Interessant, ne? Die Wiederholung, sie bedeutet was? Es steht fest. Unabwendbar bei Gott. Josef erklärt genau, wie man logisch vorgehen sollte, um das Ägyptenland zu retten. Und so steigt er als 2. Mann in diesem ägyptischen Weltreich auf. Denn der Pharao, er übertrug die Aufgaben ihm. Gott hat den Josef 2-mal aus der Tiefe herausgeholt. Das erste Mal wurde er in die Zisterne oder Brunnen, je nach Übersetzung, geworfen und wieder herausgeholt. Und das 2. Mal jetzt aus dem Gefängnis, auf der Tiefe dieses Gefängnisses. Und auch das zeigt uns auf, oder beide Teile zeigen uns einmal auf, dass wir hier auch den Tod unseres Herrn und Heilands sehen, wie er wieder auferstanden ist. Und dass es etwas war, was bei Gott festgesetzt war. Und wann? Was sagt uns die Schrift? Wann wurde das schon festgesetzt? Vor Grundlegung der Welt. Diese Verdopplung des Sachverhaltes. Sie zeigt auch, dass der Tod unseres Messias fest beschlossen war bei Gott. Josef, er wird Herrscher über Ägypten. Also die Zeit des großen Überflusses, der enormen Fruchtbarkeit. Er wird über das Land eingesetzt. Und er speichert Getreide auf, und das lesen wir auch im 1. Mose, wie Sand am Meer, bis man aufhörte zu zählen. Er hat eingesammelt und eingesammelt, denn er wusste, was kommen wird. Wenn wir das in der Heilsgeschichte der Menschheit betrachten, dieser Überfluss, wisst ihr, welcher Zeitpunkt das ist? Ist die Zeit der Gnade, die Zeit der Gemeinde. Also in der Zeit nach dem Tod und Auferstehung unseres Heilandes Jesus Christus. Und sie wird dauern wie lange? Bis er wiederkommt. Die Bibel, sie spricht hier von unterschiedlichen Zeiten. Und da heißt es zum Beispiel im 2. Korinther, denn er spricht, zu angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Heute, wenn du seine Stimme hörst, hat wir heute schon mitbekommen. Das ist die Zeit der Gemeinde. Die Bibel unterteilt die gesamte Schrift in unterschiedlichen Zeiten. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten oder dass wir das wissen. Oder? Ganz kleiner Exkurs. Die Bibel als solches kann ich aufteilen in 7, 8 Heilszeiten. Jede Heilszeit, und das ist wichtig zu wissen, beginnt mit einem Neubeginn, den Gott anfängt. Die erste Heilszeit kennen wir alle. Was war die erste Zeit? Na, wo war sie? Wie bitte? In Eden, genau. Gott hat angefangen, hat den Menschen geschaffen. Jede Heilszeit endet mit einem Gericht. Was war das Gericht? Wie bitte? Genau. Sie wurden aus dem Paradies hinausgejagt. Gott hat Gericht gehalten. Das ist die erste Heilszeit in der Schrift. Oder die erste Zeit. Die zweite Zeit. Gott macht einen Neubeginn mit Adam und seinen Söhnen. Und am Ende sagt er, es reut mich, dass ich die Menschen gemacht habe. Was war das Gericht? Die Sintflut. Zweite Heilszeit. Die dritte Heilszeit. Gott macht einen Neubeginn mit einem Mann. Der hieß wie? Lauter? Noah. Ganz genau. Mit einem Mann, Noah und seinen Söhnen. Und was war das Gericht? Die Sprachenverwirrung. Babel. Ja? Immer Neuanfang, Gericht. Gott macht wieder Neuanfang. Wieder mit einem Mann. Wie hieß der Mann? Abraham. Die Zeit der Patriarchen. Wann war sie zu Ende? Wo war das Gericht? Das Gericht war in Ägypten. Die 10 Plagen. Israel zieht zum Sinai. Gott macht einen Neuanfang mit Israel. Die Zeit des Gesetzes. Wann war das Gesetz zu Ende? Christi ist des Gesetzes Ende, lesen wir im Galaterbrief. Das Gericht an Jesus Christus. Die Zeit der Gemeinde, die Zeit der Gnade, die Zeit, in der wir jetzt leben. Wann wird sie zu Ende sein? Wenn die Gemeinde entrückt wird in den Himmel. Und was ist das Gericht? Die Trübsalzeit Israel wird anbrechen. Daniel 7, 7 Jahre. Daniel 9, 7 Jahre. Die Trübsalzeit. Und dann wieder neu anfangen. Das zweite Kommen Jesu Christi. 1000-jähriges Friedensreich. In der Zeit ist Satan gebunden. Am Ende wird Satan freigelassen und er führt wieder Menschen, dass man sie kaum zählen kann. Und wieder Gericht. Welches Gericht? Das große Endgericht am weißen Thron. Wir haben unterschiedliche Zeiten. Und jetzt ist ganz wichtig, wann hat Gott was zu welcher Zeit gesagt? Für mich persönlich. Ich kann nicht immer alles, wenn ich die Bibel lese, weil das gilt auch mir. Im Garten Eden durften sie was essen? Prinzip gesagt alles, bis auf eins, oder? Von den Bäumen, von den Früchten des Feldes. Geht das heute noch? Also ich gehe mal davon aus, Pilze gehören auch dazu. Wer möchte Knollenblätterpilz essen? Mm-mm. Es gilt, ich muss genau wissen, also mir immer, wann hat Gott was zu wem, zu welcher Zeit gesagt? Wichtig. Und hier, das Zeit des Heils. Der Überfluss. Ägypten, Überfluss. Josef sammelte ein ohne Maß. Ich möchte euch noch eine Stelle dazu auflesen, wenn es um die Zeiten geht. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die uns in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter hin. Amen. Wow. Das Zeitalter der Zeitalter. Wann ist die? Herrlichkeit in der Gemeinde, Christi Herrlichkeit. Wir leben im Zeitalter der Zeitalter. Wisst ihr, was das ist grammatikalisch? Ich bin kein Deutschlehrer. Vielleicht kann mich der eine oder andere da vielleicht auch korrigieren. Aber meines Wissens nach nennt man das Superlative. Das ist die Superlative, in der wir leben. Boah, kaum zu fassen, oder? Ein bisschen schwierig manchmal, das überhaupt einzuordnen. Dieser Zeit der Herrlichkeit, das ist die Zeit der Gemeinde. Vielleicht haben wir das nie so genau gesehen oder nie daran gedacht. Vielleicht ist es auch so bei euch, dass ihr manchmal so denkt, oh, hätte ich doch damals gelebt, zur Zeit der Patriarchen, wenn ich Abraham sehe, sein Glauben. Oder wenn ich die Wunder sehe, die Christus getan hat, da würde es mir doch viel, viel besser gehen. Es gibt doch bestimmt, hat jeder so ein paar Themen. Wisst ihr, wo ich gern dabei gewesen wäre? Als der Herr Jesus Christus die Jünger, die nach Emmaus gingen, begleitet hat. Wisst ihr warum? Was hat er ihnen nämlich erklärt? Er erklärte ihnen alles von der Schrift her, was auf ihn gedeutet hat. Boah, alles. Da wäre ich gern dabei gewesen. Mach ich aber nicht. Und doch darf ich sagen, ich lebe in der Zeit der Superlative. Und jetzt kommt ihr und sagt, boah, wenn ich dann aber zurückdenke, ja, das, man spricht ja hier von der schwarzen Zeit des Mittelalters. Und wenn man die Tagesschau anschaut, dann kann man das fast nicht glauben. Liebe Leute, wenn es um dies geht, da muss ich zwei Sachen differenzieren. Es gibt eine Geschichte, der Menschheitsgeschichte, die sich rein weltlich betrachtet anschauen lässt, und eine geistliche. Das Geistliche heißt, seit dem Kommen des Heiligen Geistes wird das Wort Gottes weltweit nach außen getragen. Und was sammelt man? Man sammelt Menschen, die zu Jesus Christus gekommen sind. Und die Schrift sagt uns auch hiervon, unzählig. Was hat Josef eingesammelt? Unzählig hat er eingesammelt. Ja, der Geist Gottes, er ist zu Pfingsten gekommen, um in den Menschen Gottes zu wohnen, damit sie das Wort Gottes verstehen, damit ihnen das Wort Gottes offenbar wird, damit der Geist Gottes wird immer auf Jesus Christus hinweisen, von ihm gezeugt wird. Und am Ende dieser Zeit, wenn die Gemeinde entrückt wird, dann wird auch der Geist Gottes, das zeigt uns Hesekiel, wieder von der Erde verschwinden. Die Zeit der Superlativen. Die wunderbarste Zeit im Heilsplan Gottes, in der dürfen wir leben. Ja, Josef, er sammelte Nahrungsmittel. Er speicherte Getreide wie Sand am Meer, über die Maßen viel. Bis man aufhörte zu zählen, denn es war ohne Zahl. Und als die Hungersnot und die Zeit der Hungersnot, die Menschen zum Pharao kamen und nach Brot schien, da schickte der Pharao das Volk zu wem? Zu Josef. Und was sagte er zu ihnen? Tut, was er euch sagt. Interessant. Tut, was er euch sagt. Bei der Verklärung unseres Herrn, vor ein paar Monaten habe ich auch darüber gepredigt, da hat der Geist Gottes zu den drei Jüngern was gesagt? Tut, was er euch sagt. Tut, was Josef sagt, tut, was er euch sagt. Das Volk schrie nach Brot, als es hungerte. Und Jesus Christus sagt ja auch von sich in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Zwei Verse vorher heißt es denn, das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Ja, der wahre Retter der Welt ist Jesus Christus, der das Brot des Himmels selber ist. Und er möchte dir und mir ewiges Leben geben. Wir haben es vorhin schon gehört. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wer glaubt, der hat. Liebe Geschwister, liebe Freunde, das ist nicht etwas, ewiges Leben, was wir mal bekommen, wenn wir in der Ewigkeit sind. Sondern das ist etwas, was wir haben. Das muss ich wissen. Ich habe ewiges Leben. Nicht ich bekomme irgendwann ewiges Leben. Das ist ein Unterschied. Wenn du diese Welt verlässt und nicht das ewige Leben hast, dann bist du ein ganz armer Tropf. Denn dann wird es für dich in die ewige Vergangenheit, in die ewige Verdammnis gehen. Ewiges Leben erhältst du hier auf Erden und nicht erst im Himmel. Ewiges Leben oder ewiger Tod. Ewiger Tod heißt getrennt für alle Zeiten auch von Gott. Mit allen Konsequenzen. Und zu wem hat der Pharao das Volk geschickt? Zu Josef, aber nicht nur zu sein Volk. In 1. Mose 41, 57 heißt es, und alle Welt kam zu Josef nach Ägypten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort und hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Alle Welt kam zu ihm. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Interessant, gell? Manche sagen ja immer, oh, wir müssen die Welt hassen. Was ganz Schreckliches. Oh, Gott hat die Welt geliebt. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Macht euch mal Gedanken, will ich nicht drauf eingehen. In 1. Johannes 2, da heißt es, und er ist die Sühnung für unsere Sünde, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Die ganze Welt, die damalige Welt, kam zu Josef. Ja, in dieser Zeit regierte, herrschte Josef. Seine Brüder aber, sie haben ihn nicht gekannt. Und ausgerechnet in dieser Zeit, genau in dieser Heilszeit, da gibt der Pharao dem Josef einen neuen Namen. Er nennt ihn Zephanat-Peneach. Und weiter gab er ihm die Tochter Potipheras, und das war ein Priester. Dem gibt er eine, dem Priester seine Tochter gibt er ihm zur Frau. Asenat hieß sie. Josef heiratet mit 30 Jahren. Und man denkt, um Himmels Willen, jetzt heiratet der nicht nur eine aus der Welt, er heiratet auch noch die Tochter eines Priesters, eines Götzendieners. Den heiratet Josef, oder die. Nun ja, der Epheserbrief, er zeigt uns auf in Epheser 5, dass die Gemeinde, was ist? Die Braut Christi. Na, aus was für Menschen besteht die Braut Christi? Zum größten Teil. Zum größten Teil nicht aus Menschen, die von Abraham her stammen, aus Israel, sondern aus den Heidenchristen. Und da sehen wir wieder die Parallele dazu. Aus den Heidenchristen, teilweise aus den schlimmsten Bereichen kommen diese Menschen heraus. Vater von Asenat war Priester und diente den Götzen. Weiter ist ganz interessant, der Name, den Josef bekommen hat, den kann man übersetzen mit Ernährer des Landes des Lebens. Den Name hat der Pharao übersetzt, dem Josef gegeben. Ernährer des Landes des Lebens. So, macht mal kurz alle die Augen zu. Macht mal bitte alle kurz die Augen zu. Denkt mal kurz an Ägypten. Welches Bild schlägt euch als erstes auf? Dürft die Augen wieder aufmachen. Was für ein Bild habt ihr so vor euch? Ein bisschen lauter. Pyramiden. Ich glaube, das ging den meisten, vielleicht nicht jedem, aber vielen von euch so. So, was sind Pyramiden? Grabmäler, genau. Wenn wir an Ägypten denken, denken wir vornehm oftmals als erstes an Grabmäler, an den Tod. Ägypten hat viel investiert, um ein Land des Todes zu sein. Die Grabmäler Ägyptens sind berühmt. Ja, sie gehören zu den Weltwundern. Und sie wurden auch regelmäßig von Räubern besucht, weil da rechte Schätze drin waren. Und ganz interessant ist Hesekiel. Wenn wir Hesekiel anschauen, die Kapitel 29 bis 32 wollen wir nicht machen, aber für diejenigen, die mitschreiben, da finden wir ganz viele Aussagen über unterschiedliche Länder, über die Feinde Israels. Und da wird auch Ägypten genannt. Und Hesekiel 32, Menschensohn, wehklage über die Menge Ägyptens und stürze sie hinab, sie und die Töchter herrlicher Nationen, in die untersten Örter der Erde, zu denen, welche in die Grube hinabgefahren sind. Ägypten, ein Land des Todes. Und da bekommt Josef den Namen Ernährer des Landes des Lebens. Der Herr und Heiland Jesus Christus, er ist unser Ernährer, er ist derjenige, der uns hier aus dem Land des Todes herausreißt. Er ist derjenige, der uns zieht. Das Land des Todes Es sehnt sich wonach? Nach Leben. Aber nur Josef kann Ägypten Leben schenken. Und das zeigt doch die wunderbare Zeit der Weltmission in den letzten 2000 Jahren. Überall, wo das Evangelium hinkam, Gesundheit, hat sich Johannes 3, Vers 16 erfüllt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaube, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Die Welt ist seit dem Sündenfall der Herrschaftsbereich des Teufels und damit in einem jämmerlichen, verlorenen Zustand. Und diese Welt, sie wird mal vergehen, dessen müssen wir uns bewusst sein. Aber in seiner unendlichen Liebe zu seinem Geschöpf hat Gott seinen Sohn gesandt. Und das war der einzige Weg, um uns Menschen aus dieser Verdammnis zu retten. Es gibt keinen anderen Weg. Diese übergroße Gnade, diese übergroße Barmherzigkeit, sie gilt allen Menschen. Alle sind sie gekommen zum Josef. Und Jesus Christus, unser Erretter, auch er hat im Überfluss. Wir können es nie ausschöpfen. Und das ist das Schöne. Wir haben den an unserer Seite, der den Sieg errungen hat. Das ist sehr beeindruckend. In der Zeit des Überflusses oder nach der Zeit des Überflusses in Ägypten kam was? 7 Jahre der Not. Ja, es ist das eingetreten, was Josef dem Pharao mitgeteilt hat. Nach all dieser Zeit kommen seine Brüder wieder. Er erkennt sie, aber sie erkennen ihn nicht. Und er spricht mit ihnen wie? Nicht in Hebräisch. Er benutzt die Sprache der Ägypter, wie sie auch immer damals waren. Und hat einen Dolmetscher bei sich. Er gibt sich nicht zu erkennen. Und was machen sie? Sie verbeugen sich. Ganz klar, der zweite Mann in Ägypten, der wichtigste Mann, der sie erretten kann. Vor ihm verbeugen sie sich. Ich weiß nicht, es steht nirgends in der Schrift. Aber ich denke, dass der Josef sich an seine Träume erinnert hat, die er hatte, als er noch bei seinem Vater lebte. Josef, er möchte sie prüfen. Er möchte feststellen, wie haben sie sich verändert? Wie sind ihre Charakterzüge? Und er macht was? Er erkundigt sich erstmal nach deren Vater. Tun wir uns mal hineindenken in die Position der 10 Brüder. Man kommt irgendwo hin und möchte was haben. Und das Erste, was der fragt, ist, wie geht's eurem Vater? Hä? Was interessiert den mein Vater? Und dann stehen da 10 Brüder, was ja ein Haufen ist. Und dann sagt er, habt ihr noch einen? Hä? Langen 10 nicht. Die müssen doch schon sehr verwundert gewesen sein über das. Und sie sagen ihm, ja, wir haben noch einen. Und dann sagt er, ich möchte, dass der zu mir kommt. Diesen Bruder möchte ich sehen. Und sie wissen, oh, das wird schwierig. Das können wir unserem Vater eigentlich gar nicht antun. Der wird den nicht auf diese gefährliche Reise schicken. Aber Josef bleibt tough. Er unterstellt ihnen dann nachher noch, dass sie eigentlich Kundschafter sind. Und dann tut er sie erstmal 3 Tage einsperren, weg mit ihnen. Und als er sie wieder rauslässt, sagt er, ihr könnt gehen, gebt ihnen entsprechend Nahrungsmittel mit und auch oben drauf noch einiges an Gold und Kostbarkeiten. Allerdings einen Behälter da, den Simon. Den nimmt er. Den nimmt er fest und sagt, den lasse ich erst los. Wann? Wenn ihr mir euren jüngsten Sohn, Bruder mitbringt. Erst dann. Das bringt die Brüder natürlich in Not. Denn sie wissen, Jakob wird es nicht akzeptieren. Und so gehen sie dann nach Hause. Und als erstes reagiert Ruben. Ruben sagt, wir müssen wieder gehen. Ich bürge mit wem? Mit meinen Söhnen. Nichts da, sagt Jakob. Danach, als alles aufgezehrt war, kommt Juda. Juda sagt, ich bürge mit meinem Leben. Und ich gehe davon aus, dass auch Jakob gemerkt hat, ihnen bleibt gar nichts anderes übrig. Und sie ziehen wieder Richtung Ägypten. Und in Ägypten angekommen, in dieser ganzen Geschichte, da bemerkt Josef etwas, dass sich etwas geändert hat, insbesondere auch bei Juda. Juda und Benjamin, sie stehen sehr eng miteinander. Sehr eng. Juda setzt sich für Benjamin ein. In Ägypten, später in Israel, als sich die Stämme trennten, wer war zusammen? Juda und Benjamin. Als man das Land aufteilte unter Josua, welche Grenzen waren beieinander? Juda und Benjamin. Und ganz interessant, wenn man mal anschaut, wo die Grenze Juda-Benjamin verläuft. Sie verläuft unter anderem auf dem Berg Moria, genau über die Mitte des Berges Moria. Was stand auf dem Berg Moria, auf dem Gipfel? Der Tempel Salomos. Er stand auf der Grenze Benjamin und Juda. Sie waren sehr eng seitdem verbunden. Josef erkennt, dass seine Brüder effektiv, dass ihnen etwas vorgegangen ist. Er sieht ihren Gesinnungswandel. Und dann prüft er sie nochmal. Oder er sieht an ihrem Verhalten, wie sie reagieren. Da heißt es, euren jüngsten Brüder aber sollt ihr zu mir bringen, dass eure Worte sich als zuverlässig erweisen und ihr nicht sterbt. Und sie taten so. Da sagten sie einer zum anderen, für wahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, aber wir aber hörten nicht. Darum ist diese Not über uns gekommen. Er kannte schon, wie ihre Gedankenwelt ist, wie es in ihnen vorgeht, dass das schwierig ist für sie. Und dann lesen wir einige Verse weiter. Denn dein Knecht ist für den Jungen Bürge geworden, also hier Juda, Bürge geworden bei meinem Vater und hat gesagt, wenn ich ihn nicht zu dir bringe, so will ich alle Tage vor meinem Vater schuldig sein. Und nun lass doch deinen Knecht anstatt des Jungen hierbleiben, als Knecht meines Herrn. Und der Junge aber ziehe hinauf mit seinen Brüdern. Ups, ganz kurz. Man hat den Benjamin hat man gefangen wieder genommen. Ja, für diejenigen einfach als Gedächtnis übergangen. Denn wir können ihn zu meinem Vater hinaufziehen? Wie können wir zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Junge bei mir ist? Dass ich nicht das Unglück mit ansehen muss, das meinem Vater dann trifft. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor allen, die um ihn herstanden. Und er rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharaos hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran. Und er sagte: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zu Erhalt des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Das ist für mich der ergreifendste Abschnitt, der emotionalste Abschnitt überhaupt in der gesamten Josefsgeschichte. Denn Josef offenbart seine Gefühlswelt seinen Brüdern, die regelrecht aus ihm herausbricht. Das ergreifendste in der Geschichte Israels wird was sein? Wenn sie den erkennen, den sie zerstochen haben, den sie ans Kreuz genagelt haben. Das wird sein, wenn Israel in dieser Trübsalzeit, wo sie nicht mehr ein- und auswissen, wie es mit ihnen weitergeht, wenn sie dann zum Herrn schreien, dann werden sie ihn erkennen. Wir wollen aber eins nicht vergessen, die Versöhnung Josefs mit seinen Brüdern war nur möglich. Warum? Weil wer gelitten hat? Weil Josef gelitten hat. Und er hat gesiegt. Er saß auf dem Thron. Was ist das für ein schönes Bild auf unseren Herrn und Heiland, der am Kreuz für uns gelitten hat und durch sein Blut uns Versöhnung gegeben hat. Wie Josef kam Christus durch Leid zu Ehre, vom Gefängnis zum Thron. Ja, Josef, er wird Herrscher über Ägypten und Israel. So zogen sie, die Brüder, nach Ägypten hinauf und kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihm: Josef lebt noch, ja, er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Da redeten sie zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hat. Und dann am Ende heißt es: Ich will hinaufziehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Ich kann mir vorstellen, dass der Jakob, als er gesehen hat, seine Söhne kommen wieder und Benjamin ist bei ihm, dass er sich richtig gefreut hat. Oh, alle kommen wohlbehalten wieder. Ja, besonders besorgt war er um Benjamin. Aber auf eins war er nicht vorbereitet. Auf die Information, auf die Nachricht: Josef lebt. Keine Ahnung, was die Brüder auf dem Weg von Ägypten nach Kanaan miteinander redeten. Wie sie sich fühlten. Wie sollen wir das unserem Vater sagen? 22 Jahre sind seitdem vergangen, seitdem sie ihm erklärt haben, dass sein geliebter Sohn Josef von wilden Tieren zerrissen ist. 22 Jahre. 22 Jahre haben sie ihrem Vater in die Augen geschaut und gesehen, wie er darunter gelitten hat, dass Josef, sein Erstgeborener von der Rahel, nicht mehr lebt. 22 Jahre tiefes Leiden des Vaters um seinen Lieblingssohn. 22 Jahre Schweigen und ein dunkles Geheimnis in ihren Herzen. Die Bibel sagt uns hierüber nicht, wie sie damit umgegangen sind. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Also manchmal hat, das kennt man ja aus dem eigenen Leben, oh, da muss ich was beichten. Da musste ich was sagen, da habe ich irgendwas gemacht, was nicht in Ordnung war. Wo man sich nicht wohl beifühlt. 22 Jahre haben sie geschwiegen über eine Sache, die dem Vater fast das Herz zerrissen hat. Und sie haben es ertragen, ihren Vater leiden zu sehen. Jakobs Herz blieb kalt, haben wir gelesen. Was kann ich meinen Söhnen denn jetzt überhaupt noch glauben, nach 22 Jahren? Als der Pharao ihn später fragte nach seinem Alter, da antwortete er ihm 130 Jahre. Und er machte einen Zusatz: wenig und böse waren sie. Wenig und böse. Jakob, der selbst seinen Vater, seinen Bruder, seinen Onkel hintergangen hat, muss erkennen, dass er die Früchte geerntet hat, die er gesät hat. Jakob, der Betrüger, wurde aufs Härteste betrogen. Zum Schluss noch die Haltung Josefs gegenüber seinen Brüdern. Jakob ist bereits gestorben. Und dann lesen wir in 1. Mose 50. Und als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sagten sie: Wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben, so entboten sie dem Josef und ließen sagen: Dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sagen: Ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Da weinte Josef, als sie zu ihm redeten. Und auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm nieder und sagten: Siehe, du hast uns als Knechte. Josef aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tage ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihren Herzen. Ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder. Ich weiß gar nicht, ob der Vater das wirklich so gesagt hat oder ob sie ihm das so einfach nur berichtet hatten. Warum? Weil sie Angst hatten vor ihm. 17 Jahre sind vergangen. 130 hat er gesagt, zum Pharao sei er alt. Mit 147 Jahren ist er gestorben. 17 Jahre sind zwischenzeitlich vergangen. Und die Brüder, sie fürchteten ihn, denn sie wussten, was sie ihm angetan hatten. Warum fürchteten sie ihn? Sie glaubten ihm einfach nicht. Die gütige Art, wie er mit ihnen umging, wie er mit ihnen sprach, was er ihnen alles Gutes tat, es machte keinen bleibenden Eindruck auf sie. Ihr schlechtes Gewissen plagte sie noch immer. Viele Christen sind heute nicht anders. wenn es um das ewige Leben geht. Boah, bin ich noch errettet? Hält Gott noch zu mir? Nach dem, was ich alles getan habe, kann das überhaupt sein, was ich tat? Mein Gefühl, ich spüre nichts. Nach allem, was Josef für seine Familie tat, wie er sie ermutigte, sehen wir, sie hatten immer Angst, dass es heimzahlt. Und wenn man anfängt, an Gottes Wort zu zweifeln, dauert es nicht mehr lange, dass ich auch an seine Liebe zweifle, dass ich an seinen Zusagen zweifle. Gibt es noch Hoffnung für mich? Woher wissen wir, dass Gott uns liebt und uns vergeben hat? Woher können wir das wissen? Woher weißt du es? Weißt du es? Du nix, warum weißt du es? Er hat dich verändert? Super. Wer weiß es noch? Bingo. Er sagt es in seinem Wort. Gott hat es uns zugesagt in seinem Wort. Da steht es schwarz auf weiß. Dies aber habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. 1. Johannes 5, Vers 13. Ich bin erlöst, weil Gott es mir gesagt hat. Und Gott kann nicht lügen. Glauben an den ewigen Gott ist Wissen. Ich muss es wissen. Es wird Zeiten geben in deinem Leben, wenn wir an die Märtyrer denken. Weil was meint ihr, was die für ein Gefühl hatten? Entschuldigung, das war uns miserabel. Wenn du weißt, am nächsten Tag wirst du verbrannt und du verlässt dich auf deine Gefühle, dann bist du der ärmste Sack auf Gottes Erden. Du musst es wissen. Es steht im Wort Gottes. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Fragt der Römerbrief. Niemand. Niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Die Brüder, sie hatten Angst vor Josef. Und wie beantwortete er ihre Frage? Josef weinte. Er war tief verletzt, dass seine Brüder seinem Wort nicht glaubten. Wenn du dem Wort Gottes nicht glaubst, dass du ewiges Leben hast, dann betrübst du Gott damit. Gott hat es dir zugesagt. Und Gott kann nicht lügen. All die freundlichen Taten, all die lieben Vergehungen, die Josef seinem Bruder gegenüber erbracht hatte, was soll der noch tun? Und was taten die Brüder? Was haben sie gesagt? Wo steht's? Und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Und da meint er, ja, da heißt es, und seine Brüder fielen vor ihm nieder und sagten, siehe, da hast du uns als Knechte. Da hast du uns als Knechte. Was macht ein Knecht? Er arbeitet. Gott möchte dich nicht als Knecht. Er möchte nicht, dass du deine Schuld durch gute Taten, durch Arbeit abgleichst. Es gibt eine gute Tat, die deine Schuld vergeben, die zu deiner Schuldvergebung geführt hat. Und das war das Blut Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha. Er möchte nicht, dass wir seine Knechte, obwohl wir das ja hier teilweise leben, aber wir sind seine Kinder. Wir sind Kinder Gottes, nicht Knechte Gottes. Wie versichert uns Gott, dass er uns die Sünden vergeben hat, auf die gleiche Weise, wie es Josef tat, indem er ihm es sagte. Zweimal sagt er ihnen, fürchtet euch nicht. Und dabei schwächt er in keinster Weise deren Schuld ab. Aber fürchtet euch nicht. Wisst ihr, Gott wird mit uns ans Ziel kommen, so wie er mit Israel, mit Josef und seiner ganzen Familie ans Ziel gekommen ist. Sie sind nicht verhungert. Sie haben Überfluss gehabt in Maßen. Sie wohnten im großen, dem besten Teil Ägyptens. Gott wird mit dir und mir an sein Ziel kommen. Und das Ziel wird sein bei ihm in der Ewigkeit. Amen.